Also Kernfusion ist die Energiequelle der Sterne, auch damit auch unserer Sonne. Bei einer solcher Reaktion wird ungefähr 10 Millionen Mal mehr Energie frei wie bei einer chemischen Verbrennung. Also im Prinzip sind die Rohstoffe Deuterium und Lithium und die sind im großen Maßstab vorhanden.
Willkommen bei Fokus Zukunft, einem Format unseres Podcasts Innovation Leben. Ich bin Christoph Reitl und begrüße unseren Gast, Professor Dr. Hartmut Zohm, wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In der heutigen Folge geht es um eine Energiequelle, die so alt ist wie das Universum selbst, die Kernfusion. Jahrzehntelang war das nur Theorie, Forschungsprojekt, Vision. Doch jetzt beginnt sich etwas zu bewegen. Das Sternenfeuer rückt immer weiter in den Fokus von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. In drei separaten Podcast-Folgen zum Thema Kernfusion wollen wir die Zukunftstechnologie beleuchten. Heute fangen wir mit den Grundlagen an. Wir wollen verstehen, was Fusion eigentlich ist, warum sie uns begeistert und welche Fragen wir stellen sollten, wenn es um die Energie der Zukunft geht. Und wie immer starten wir mit einem Zukunftsszenario.
Zukunftsmusik. Europa im Jahr 2060. Wolken bedecken den Himmel, der Wind steht still und dennoch leben die Menschen in warmen Häusern, fahren mit elektrischen Fahrzeugen und nutzen ihre Geräte, ohne sich Gedanken über Umweltverschmutzung oder gefährliche Abfälle machen zu müssen. In einem nahegelegenen Kraftwerk, in dem früher Kohle verbrannt wurde, erzeugt heute ein hochmodernes Fusionskraftwerk zuverlässige und sichere Energie, in dessen Herzen eine kontrollierte Miniatur der Sonne. Hier verschmelzen Wasserstoffkerne zu Helium und setzen dabei immense Mengen an Energie frei. Statt dunklen Rauchwolken aus CO2 und Ruß hebt sich lediglich Wasserdampf in die Luft. Willkommen im Zeitalter der Kernfusion.
Ja, eine spannende Zukunftsvision. Professor Sohm, schön, dass Sie da sind. Lassen Sie uns doch direkt reinstarten.
Fokus Technologie.
Und ich glaube, wir fangen ja mit der einfachsten und vielleicht mit der schwersten Frage an. Wie funktioniert Kernfusion? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Kernfusion ist die Verschmelzung von Atomkernen. Also unsere Materie ist ja aus Atomen aufgebaut und ein Atom wiederum ist aus Kernen aufgebaut und dann einer Elektronenhülle außenrum. Und diese winzig kleinen Atomkerne, die müssen so nah aneinander kommen, dass sie miteinander verschmelzen. Wenn sie das tun, und das ist vor allem bei leichten Atomkernen der Fall, wenn solche leichten Atomkerne nah zueinander kommen, dann verschmelzen die zu einem neuen runden Objekt, zum Beispiel Wasserstoff zu Helium, und dabei wird Energie frei.
Genau, also da wirklich eine ganz andere Reaktion, die dahinter steckt, auch wenn es vom Namen her manchmal ähnlich klingt. Jetzt hatten wir im Einspieler gehört, ein hochmodernes Fusionskraftwerk mit einer Miniatur der Sonne. Was genau hat die Sonne denn damit zu tun?
Also Kernfusion ist die Energiequelle der Sterne, auch damit auch unserer Sonne. Alle Energie, die wir von der Sonne kriegen im ganzen Strahlungsspektrum, hat letztlich ihre Quelle als alle Energie, die wir von der Sonne kriegen im ganzen elektromagnetischen Strahlungsspektrum, hat die Quelle letztlich im Inneren in der Kernfusion. Da wird die Energie erzeugt und die Sonne verbrennt Wasserstoff zu Helium, nicht direkt, also über eine Reaktion. In Summe werden mehrere Wasserstoffkerne so zusammengesetzt, dass am Schluss Helium dabei rauskommt und Energie freigesetzt wird.
Und das ist ja ein kontinuierlicher und auch ein verhältnismäßig stabiler Prozess.
Der ist sehr stabil, wie man sieht. Die Sonne lebt schon seit 4,5 Milliarden Jahren und die Berechnungen sagen, dass sie das nochmal 4,5 Milliarden Jahre lang tun wird. Die Sonne verbrennt den ganz normalen Wasserstoff, also das H, was wir aus H2O aus der Formel vom Wasser kennen, zu Helium. Die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, also sozusagen die Effizienz, mit der das funktioniert, ist relativ gering. Das heißt, die Sonne verschmilzt ihren Wasserstoffvorrat sehr langsam und deshalb ist es auch so stabil und wir sehen eigentlich da gar keine Änderungen über menschliche Zeiträume hinweg beachtet.
Jetzt ist Wasserstoff bei uns ja auch ein knappes Gut. Das wissen wir aus vielen anderen Diskussionen. Kann ich diese Reaktion, diese Kernfusion dann in gleicher Weise auf der Erde auch abbilden? Oder was brauche ich dafür, dass ich das hier auf der Erde stattfinden lassen kann?
Also erstmal ist Wasserstoff kein knappes Gut. Wenn Sie einen Wasserhahn aufdrehen, kommt mit jedem Molekül zwei Wasserstoffatome mit raus. Es ist aber so, also tatsächlich natürlich wissenschaftlich oder technisch nutzbarer Wasserstoff, den muss man sozusagen erst aufbereiten. Das ist aber eigentlich kein großes Problem, weil Kernreaktionen sind sehr effizient, das hatte ich schon gesagt. Bei einer solcher Reaktion wird ungefähr 10 Millionen Mal mehr Energie frei wie bei einer chemischen Verbrennung. Das heißt, der Massenumsatz an Wasserstoff ist ganz gering. Also man kann ausrechnen, ein Fusionskraftwerk, was mal laufen würde, würde pro Gigawatt, das es ein Jahr lang erzeugt, 54 Kilogramm Wasserstoff verbrennen. Das ist also eine verschwindend geringe Menge.
Mhm. Eine Frage, die ich mir jetzt aber stelle, mit Blick auf Deuterium und Tritium, wie sieht es da denn mit der Verfügbarkeit aus? Wasserstoff, haben Sie gerade gesagt, haben wir theoretisch in Hülle und Fülle, aber mit den beiden Stoffen?
Also Deuterium haben wir auch in Hülle und Fülle. Das ist zwar deutlich seltener als der normale Wasserstoff, aber ich habe ja gesagt, es gibt beliebig viel davon. Im Meerwasser zum Beispiel ist zum bestimmten Anteil in dem Wasser da drin, also im H2O ist auch D-Deuterium dabei. Und der Brennstoffvorrat an Deuterium, der würde für viele Millionen Jahre reichen, um den Energiehunger der Welt zu stillen. Also das ist kein Problem. Bei Tritium sieht es im Prinzip anders aus. Tritium ist radioaktiv, aber mit einer sehr kurzen Halbwertszeit, vergleichbar kurzen Halbwertszeit, 12 Jahre. Und das heißt, nach ein paar dieser 12 Jahre ist davon auch nichts mehr da. Wir haben fast kein Tritium natürlich hier auf der Erde. Und das würde man, das ist das Gute, mit den Neutronen, die in der Fusionsreaktion frei werden, direkt vor Ort in dem Kraftwerk erbrüten und dann auch gleich wieder verbrennen. Und dazu braucht man Lithium. Und Lithium ist genug da, aber ich hatte ja schon gesagt, die Stoffmengen, die man umsetzt, sind sehr gering. Und dieses Lithium könnte man auch aus recycelten Batterien nehmen, wenn man will. Das kann man dazu verwenden, um dann Tritium draus zu generieren. Also im Prinzip sind die Rohstoffe Deuterium und Lithium und die sind im großen Maßstab vorhanden.
Also von der stofflichen Frage her erstmal kein Problem. Ich würde nochmal auf die Frage zurückkommen, was brauche ich denn dann, um jetzt diese Reaktion um in Richtung Kernfusion auf der Erde zu kommen, dass ich das Ganze auch beherrschen kann? Welche Temperaturen spielen da eine Rolle? Welche Materialien braucht es? Welche Ausgangsstoffe?
Also ich hatte eingangs gesagt, es verschmelzen Atomkerne miteinander, die sehr klein sind. Die müssen sich so nahe kommen, dass sie sich praktisch berühren. Und dagegen spricht, dass die positiv elektrisch geladen sind. Das heißt, sie stoßen sich eigentlich ab. Und man muss deshalb zunächst mal Energie aufbringen, dass sich Atomkerne überhaupt so nahe kommen können, dass sie verschmelzen. Das ist auch gut für uns. Ansonsten würden wir alle sozusagen verschmelzen und uns in Energie auflösen.
Man kennt das von den zwei Magneten, die man versucht zusammenzudrücken. Zwei positive Seiten bringe ich ganz schwer zusammen. Das kann ich so erklären.
Ja, ganz genau. Und die Energie ist sehr hoch, sozusagen pro einzelnes Teilchen. Wir schließen so ein Wasserstoffgas ein und erhitzen es auf diese hohen Temperaturen. Es wird dann ein sogenanntes Plasma, da kommen wir sicher noch zu in dieser Folge. Und die Temperaturen sind von der Größenordnung mehr als 100 Millionen Grad in unseren Experimenten. In der Sonne sind es ungefähr 15 Millionen Grad im Zentrum. Es liegt letztlich daran, dass wir eine effizientere Kernreaktion verwenden von anderen Wasserstoff, sogenannten Isotopen. Also es gibt verschiedene Ausführungen von Wasserstoffkern. Wir müssen welche benutzen, die nicht das einfache H sind, sondern sogenanntes Deuterium und sogenanntes Tritium. Das sind sozusagen Verwandte des Wasserstoffs, chemisch gleich, aber haben eine unterschiedliche Masse davon. Die brauche ich als Ausgangsstoffe und dann muss ich das zusammensperren und eben in diese hohen Temperaturen bringen. Und da sieht man schon, das eigentliche Problem ist, das zu erhitzen und das auch in Behälter reinzutun, der das aushält, dass im Zentrum 100 Millionen Grad sein können. Das ist ja keine alltägliche Temperatur.
Also wirklich eine Herausforderung auch für die Materialwissenschaften, Ihre Forschung. Sie haben das angesprochen, Deuterium, Tritium als Brennstoff. Gibt es da Alternativen dazu?
Also es gibt Alternativen dazu. Es gibt sagen wir mal so, es gibt weitere Kernreaktionen leichter Kerne, mit denen Energie freigesetzt werden kann. Allerdings ist bei all denen die Schwelle, dass diese Reaktionen einsetzen, noch viel höher als bei der Deuterium-Tritium-Reaktion, von der ich eben gesprochen habe. Deshalb, wir haben schwer genug, Deuterium und Tritium zum Fusionieren zu bringen, und eigentlich sehe ich nicht einen direkten Weg dahin, wie man noch andere Reaktionen einsetzen kann, zumindest mal in den nächsten Jahrzehnten.
Dann fokussieren wir uns auf das, was funktioniert, und nehmen dann das vielleicht langfristig Mögliche in den Blick. Sie haben es jetzt an unterschiedlichen Stellen immer wieder angesprochen, aber lassen Sie uns doch nochmal auf diese Energiebilanz schauen. Wenn hohe Temperaturen notwendig sind, muss ich natürlich erstmal viel Energie reinbringen. Wenn ich das Ganze bilanziere, soll natürlich am Schluss mehr Energie rauskommen, als ich vorher reingesteckt habe. Das ist der sogenannte Q-Wert. Welche Rolle spielt der genau und an welcher Stelle bewegen wir uns da?
Also da muss man zunächst ein bisschen vorsichtig sein. Der Q-Wert, so wie ihn die Physikerinnen und Physiker definieren, sagt nur, wie viel Energie bringe ich in den Behälter ein, also in das Plasma, wie viel Energie bringe ich ein, um das Gas aufzuheizen, und das setze ich ins Verhältnis zu der Wärme, die bei der Fusion frei wird. Und Q ist das Verhältnis von der Wärme, die frei wird durch Fusion, gegenüber der Wärme, die ich im Plasma deponieren muss, um es auf diesen großen Temperaturen zu halten. Und das heißt, Q, wenn Q gleich 1 ist, sogenannter Break-Even, dann kommt so viel Wärme raus, wie ich Plasma zum Heizen reingesteckt habe. Das ist aber noch nicht unbedingt dann ein funktionierendes Kraftwerk. Für ein funktionierendes Kraftwerk muss der Q-Faktor viel höher sein, Größenordnung 30, 40 oder sowas. Denn ich kriege ja Wärme raus und ich nehme normalerweise Elektrizität, um das Plasma, also aus dem Netz, um meine Heizungen zu betreiben, die das Plasma aufheizen. Und letztlich muss ich diese Faktoren, die Effizienzen bei der Umwandlung von Prozesswärme in Elektrizität mit reinrechnen. Und dann ist eben Q gleich 1 oder größer 1 noch nicht wirklich genug.
Weil ich dann wieder Turbine und Generator habe mit einem Wirkungsgrad und da natürlich auch entsprechenden Verlusten. Also ich muss das Gesamtsystem betrachten, um entsprechend Energie erwirtschaften zu können. Wann haben wir denn genau diese Möglichkeit, dass wirklich dieses Gesamtsystem positiv ist? Sind wir schon an der Stelle, wo das funktioniert, oder wo befinden wir uns denn aktuell mit dem Q-Wert?
Wir befinden uns in der Nähe von diesem Q gleich 1 oder größer 1. Also für die Grundlagenforschung ist es ein großer Erfolg, weil wir eben sehen, dass sozusagen mehr Wärme rauskommt, als wir in dem Plasma im Gas deponieren. Wir müssen diese Anlagen effizienter bzw. größer bauen, damit die Wärmeisolation so gut ist, dass wir nicht so viel heizen müssen und trotzdem Energie rauskriegen, also letztlich mehr. Es gibt da noch einen ganz interessanten Aspekt, nämlich bei der Kernreaktion, der Kernfusion, entstehen Neutronen, die verlassen dieses Reaktionsgefäß sehr schnell, aber eben auch sogenannte Alpha-Teilchen, Heliumkerne, schnelle Heliumkerne, das ist das Produkt eigentlich. Und die werden dazu verwendet, um das Plasma am Leben zu halten, also um die Energie, die man eigentlich mit Heizung reinsteckt, dann letztlich von innen aufzubringen. Also es ist so, man zündet das Ganze praktisch an von außen. Und dann geht es durch die Energie, die bei der Fusion selbst freigesetzt wird, über in einen Zustand, den nennen wir gezündetes Plasma. Und wenn das Plasma gezündet ist oder sich zumindest selbst heizt, dann kann man die Heizleistung zurückdrehen und dann fängt die externe Heizleistung und dann fängt es an, wirklich effizient zu werden. Und bei der sogenannten Inertialfusion, kommen wir sicher auch noch drauf, irgendwann sind wir bei diesem Wert schon über 1, also so 2-3 ungefähr. Bei der sogenannten Magnetfusion, wo wir ein Plasma in einem Magnetfeldkäfig einschließen, sind wir in der Größenordnung von 1, ein bisschen drunter.
Also eigentlich eine wahnsinnig spannende Zeit gerade.
Ja, es ist super spannend. Ich meine, diese wissenschaftlichen Erfolge haben dazu geführt, dass jetzt diese in der Einleitung angesprochene große Aufmerksamkeit ist und auch dieses Bewusstsein, dass Fusionsenergie in endlicher Zeit ein Baustein unserer Energieversorgung sein könnte.
Jetzt haben wir so einen ganz theoretischen Einstieg gewählt. Wir haben die Physik dahinter sozusagen genauer in den Blick genommen. Machen wir es etwas praktischer.
Praxistipp.
Was sind denn Branchen, die ja von Kernfusion profitieren oder am meisten profitieren? Wo sehen Sie das?
Also bei der Fusion mit magnetischem Einschluss braucht man sehr starke Elektromagnete. Und die müssen auch supraleitend sein. Das heißt, die müssen in einen Zustand übergehen, in dem der elektrische Strom, der drin fließt, keinen Widerstand mehr spürt. Ansonsten muss man sehr viel Energie aufbringen, um die Magnetfelder zu erzeugen. Das sind die größten supraleitenden Magnete, die es auf der Erde gibt. Noch größer als was beim CERN zum Beispiel in den Beschleunigerringen gemacht wird. Und die Magnetindustrie ist sicher eine von den Industriezweigen, der ganz stark davon profitieren kann, eben auch für andere Anwendungen, gerade in der Energietechnik. Dann würde ich mal sagen, Maschinenbau, also so richtig schwere, große Maschinen, Vakuumgefäße oder sowas zu bauen, ist ein Zweig. Und dann ist natürlich ganz viel Hightech drin. Also so, es gibt mittelständische Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, bestimmte Komponenten zu bauen, die an der höchsten Spezifikation liegen, zum Beispiel für die Heizanlagen fürs Plasma, die wir haben, die profitieren davon auch sehr stark.
Wenn wir uns jetzt die Technologien, die Branchen, die Sie beschrieben haben, angeschaut haben, und ich stelle mir vor, ich bin ein Unternehmen, das in dem Bereich besonders stark ist, was würden Sie denen mitgeben? Wie sollen die sich positionieren, um auch im Bereich der Kernfusion aktiv zu sein und eine aktive Rolle zu spielen?
Also ganz, ganz wichtig würde ich denen sagen, vernetzt euch und spezialisiert euch. Es gibt vor allem Startups, die im Augenblick sagen, wir bauen einen Fusionsreaktor. Das ist ein so komplexes Ding und es braucht so viele Technologien, dass das eine Industrie alleine nicht schaffen wird. Und deshalb muss man eigentlich, und das hat die Bundesregierung erkannt und startet so ein Programm, und da ist man in anderen Ländern wie in Großbritannien oder China schon weiter fortgeschritten. Man muss eigentlich so ein Ökosystem aufbauen von Industrien, die spezielle Dinge machen können und also sogenannte Supply Chain, also eine Lieferkette herstellen, dass man die einzelnen Komponenten für den Fusionsreaktor hat. Und ich würde all diesen Firmen sagen, vernetzt euch, sprecht euch ab, schaut, wo ihr am besten beitragen könnt, sodass da so ein Konglomerat draus wird, das dann am Schluss den gesamten Fusionsreaktor bauen kann. Aber sagt nicht alle, wir bauen jetzt einen Fusionsreaktor.
Also wirklich das tun, was man am besten kann und mit anderen zusammenschließen, die ihren Part dazu beitragen können.
Man spricht richtig von einem Ökosystem von Industrie, das man für sowas braucht.
Mhm. Ja, spannend. Dann kann es eigentlich losgehen.
Ja.
Die Frage zum Schluss.
Ich habe zum Abschluss eine etwas humorvolle Frage für Sie, aber doch auch mit einem gewissen Hintergedanken, weil wir viel auch über die Sonne gesprochen haben. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen würden, die Sonne ist eine Person und Sie hätten die Möglichkeit, so einen Nachmittag mit der Sonne verbringen zu können, was würden Sie fragen wollen?
Die Antwort wird Sie überraschen. Ich würde die Sonne fragen, warum ist deine Corona so heiß? Sie wissen vielleicht, dass es in der Peripherie der Sonne die sogenannte Corona gibt.
Mit Protuberanzen und ja.
Ja, wenn man eine Sonnenfinsternis hat, sieht man die Sonne so von so einem Nebel, da wabern die Wogen von heißem Material. Das ist super spannende Plasmaphysik. Und es würde mich jetzt als Wissenschaftler interessieren. Die Frage ist nämlich immer noch nicht so ganz geklärt. Wie kommt es dazu, dass die Sonne an der Oberfläche 5600 Kelvin heiß ist? Und dann ein bisschen weiter draußen geht die Temperatur nochmal um Faktoren rauf. Und man weiß eigentlich nicht genau, wie diese Heizung kommt. Und wenn ich die Sonne schon mal im Raum hätte, dann würde ich sie doch fragen zu erklären, wie sie da funktioniert.
Ob Sie die Frage wirklich stellen können, ich wage es etwas zu bezweifeln. Aber vielleicht können wir uns nähern und die eine oder andere Erkenntnis im Rahmen auch der Kernfusion noch gewinnen. Vielen Dank für den ersten Einstieg ins Thema. Ich habe es schon erwähnt, es kommen noch zwei weitere Folgen. Ich möchte mich aber auch bedanken bei unseren Zuhörenden, dass Sie heute mit uns in die Zukunft gereist sind. Mehr Informationen zu Technologien von morgen finden Sie auf unserer Webseite und den Link dazu haben wir in die Shownotes gepackt. Das war die erste von drei Folgen zum Thema Kernfusion. In Folge 2 geht es dann um verschiedene Reaktorkonzepte und die Entwicklung eines Fusionsreaktors. Folge 3 ist dann ein Deep Dive in die Technologie. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie neugierig. Ich bin Christoph Reitl und das war Fokus Zukunft, ein Format des Bayern Innovativ Podcasts Innovation Leben.